Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu und bei mir heute der wunderbare Königsmicha. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute wird's wieder ein bisschen japanisch. Wir reden über Ni no Kuni 2 und wie der Name im Titel ja schon verrät, handelt es sich um den zweiten Teil dieser Spieleserie von Level 5, ein japanisches Rollenspiel. Aber Micha, Ni no Kuni 2 kann man auch komplett ohne Vorwissen spielen. Das verhält sich so ein bisschen, glaube ich, wie die Final Fantasy Reihe, dass es ein eigenständiges Spiel ist, aber man erkennt schon einiges wieder, dass es Teil dieser Serie ist, oder?
Ja, genau. Also, ich weiß jetzt nicht so genau, ob man es so mit Final Fantasy vergleichen kann, weil Final Fantasy hat ja mit jedem Teil auch tatsächlich ein neues Universum, mit wenigen Ausnahmen. Also dann ist es ja auch irgendwie einen Namen gekennzeichnet, wenn es dann 13.1.2.3 ist. Dann spielt es natürlich im selben 13er Universum, aber ansonsten ist das so, dass jede römische neue Ziffer, also jede neue Zahl auch heißt, okay, das hier hat jetzt nichts mit der vorherigen Welt auch tatsächlich zu tun. Und bei Ni no Kuni gibt es schon eine Verbindung. Also es ist so, dass die Geschichte des ersten Spiels, die liegt ganz, 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 ganz weit in der Vergangenheit. Ist also mittlerweile irgendwie so zur Legende geworden, liegt ein paar hundert Jahre entfernt. Aber es ist so erzählt, dass man im Prinzip kein Vorwissen braucht. Also man kann jetzt einfach an den zweiten Teil rangehen.
Sind komplett neue Charaktere auf jeden Fall.
Genau, sind also neue Charaktere. Also wie gesagt, die Geschichte des ersten Spiels, die taucht da drin schon auf als Legende. Also es gibt auch wirklich tatsächlich so einen längeren Abschnitt, wo die auch nochmal erzählt wird, aber muss da jetzt kein Vorwissen mitbringen. Also man steigt da jetzt nicht so direkt ein und ist so komplett verwirrt, sondern es ist einfach alles neu. Also insofern auch für Einsteiger geeignet.
Das Einzige, was einem so einen ganz klaren Wiedererkennungseffekt bietet, ist auf jeden Fall die Optik, oder? Also die haben sie einigermaßen beibehalten. Man erkennt schon auf Screenshots und Videos, dass die Spiele irgendwie aus der gleichen Hand kommen. Auch wenn Studio Ghibli, die bei dem ersten Teil von 2011 ja maßgeblich an diesen Zwischenanimationen beteiligt waren und dadurch, glaube ich, auch sehr diesen zeichentrickartigen Stil geprägt haben, die sind dieses Mal nicht dabei. Leider, Fragezeichen, wäre die Frage, die wir zu klären haben, ist es diesmal komplett von Level 5 alleine gemacht.
Also das ist auch ganz interessant, also weil man hat mit dem ersten Teil natürlich dann sehr, sehr stark mit Studio Ghibli geworben. Also zu denen muss man ja, glaube ich, nicht ganz so viele Worte verdienen. Also Studio Ghibli, japanisches Animationsstudio, hat international zahlreiche Preise gewonnen mit Filmen wie Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland oder Wie der Wind sich hebt und so. Also es ist wirklich ein ganz, ganz renommiertes Studio, die auch ganz einzigartige Filme machen. Also wenn ihr noch nie einen Ghibli-Film gesehen habt, dann probiert es wirklich mal. Mit einem der genannten, sind wirklich extrem gut. Auch total geeignet für Leute, die eigentlich keine Animes gucken oder so. Also die vielleicht Vorbehalte haben. Ihr werdet überrascht sein. Und die Sache ist, dass das bei dem ersten Spiel was Studio Ghibli offiziell als Studio beteiligt. Also die haben wirklich dann gesagt, okay, wir providen jetzt sozusagen die ganzen die Charaktere und die Musik und sowas alles. Und dann hat aber, glaube ich, Studio Ghibli auch generell ein bisschen umstrukturiert geschäftlich und die ganzen Leute, die dort dann auch teilweise festangestellt waren, sind jetzt einfach freie Künstler, weil sie da am Geschäftsmodell halt deutlich gedreht haben, auch um überleben zu können und so. Und das hat den Künstlern jetzt auch ein bisschen mehr freigegeben, aber Studio Ghibli ist jetzt bei diesem zweiten Teil nicht offiziell an Bord, wobei aber die Schlüsselkünstler, die auch sehr für ikonische Ghibli-Werke verantwortlich sind, trotzdem daran mitarbeiten. Und deswegen merkt man jetzt zumindest visuell, audiovisuell, merkt man diesen Unterschied nicht, weil der Charakterdesigner aus dem ersten Ni no Kuni wieder mit dabei ist und weil auch der Komponist aus dem ersten Ni no Kuni wieder mit dabei ist. Und deswegen sieht es wie Ghibli aus, es klingt wie Ghibli, obwohl Ghibli nicht an Bord ist. Also es gibt schon Unterschiede, auf die können wir dann später eingehen in der Story, was die Philosophien von Ghibli betrifft. Die trifft es nämlich dann zum Beispiel nicht, hatten die Leute jetzt mehr Freiheit. Aber bei so auf den ersten Blick ist es eigentlich doch schon so ein Ding mit Ghibli-Flair.
Ja, ja, absolut. Aber eben auch mit Ni no Kuni-Flair. Also man merkt eben schon, dass sie sich da treu geblieben sind. Genau, dann lass uns direkt mal einsteigen. Level 5, kurz zum Entwickler, da muss man, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen. Japanisches Entwicklerstudio, auch schon seit Jahrzehnten, glaube ich, dabei. Und ich glaube, hier bei uns im Westen vor allem, glaube ich, durch die Layton-Serie bekannt. Die haben auch die Inazuma-Geschichten gemacht, ganz viel. Also Dragon Quest, glaube ich, und solche Geschichten, gell? Schon ein relativ großes, traditionelles Studio. Und Ni no Kuni 2 ist ein klassisches JRPG. Das kann man, glaube ich, schon sagen, mit ein paar Dingen, die sie anders machen. Aber so im Grunde ist es schon ein sehr typisches japanisches Rollenspiel, würde ich sagen, wenn man jetzt mal den Look ein bisschen aussetzt und dass diese Kampfsysteme sich halt ausprobieren. Also Ni no Kuni 1 hatte ein komplett anderes Kampfsystem als jetzt das zweite und es mixt halt so ein paar Sachen rein, aber würdest du mir da zustimmen, dass es schon, wenn man JRPGs mag, dass man sich da dann auch zu Hause fühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss am meisten an Werk von Devil May Cry denken, das ziemlich weit zurückliegt. Es gibt nämlich damals auf der PS2 gab es die Dark Cloud-Serie. Mhm. Dark Cloud, ich weiß gar nicht, wie der deutsche europäische Titel war, aber da gibt es auf jeden Fall zwei Teile von. Die gibt es übrigens auch, wer sich dafür interessiert, auch beide als PSN-Download für einen Fünfer oder so. Das sind halt Spiele, die im Grunde genommen auch klassische JRPGs sind. Also was versteht man darunter? Da versteht man halt Kämpfe gegen verschiedene Gegner in Echtzeit hier in dem Fall und du hast halt eine riesen Weltkarte, über die du dich bewegen kannst und du hast so Elemente wie Auflevel-Systeme natürlich und so. Du hast eine Party aus verschiedenen Kämpfern und sowas. Also soweit so klassisch JRPG, also du hast all diese Sachen drin. Der besondere Teil, der jetzt aber mit dazukommt, ist, dass es darüber hinaus noch einen Management-Park gibt, nämlich für dein eigenes Königreich, weil das Spiel hat nämlich diesen wunderschönen Titel Schicksal eines Königreichs und deswegen hast du mich ja auch mit König am Anfang gesprochen. Und es gibt diesen Aufbaupart, also einen Strategiepart und dann gibt es einen noch so einen Skirmish-Modus, wo du so Massenschlachten irgendwie ausführst. Und das sind so Elemente, die das Ganze dann halt deutlich aufmischen. Also es ist zwar so, es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein klassisches JRPG, aber da sind einfach viele Sachen drin, die es dann doch sehr eigen machen. Und eigentlich ist es transportiert aus früheren JRPGs wie Suikoden, das ist jetzt in diesem Fall kein Level-Fall für, sondern eins von Konami. Und hat dieses Dark Cloud. Und daran hat mich das am meisten erinnert gefühlt. Was ich jetzt gar nicht als Kritik meine, sondern nur so als Hinweis, also für Leute, die vielleicht diese Spiele auch so kennen und von früher, es ist halt einfach nur modernisiert in so ein aktuelles Gerüst eingebaut. Mhm.
Genau, also dieser Aufbau des Königsreichs hängt auch ganz stark mit der ganzen Geschichte zusammen. Also man spielt Ivan, einen kleinen Thronfolger, also noch sehr jung, nicht klein von der Größe her, sondern einen jungen Thronfolger, der aus seinem Königreich mehr oder weniger durch Intrigen vertrieben wird und der dann aus Zufall auf Robert,
ja.
Trifft einen Erwachsenen.
Roland,
genau. Die treffen aufeinander und Roland kommt nicht aus dieser Welt, was so ein bisschen auch dann gleich direkt an Ni no Kuni 1 erinnert, wo ja auch zwei Leute aufeinandertreffen, die nicht aus der gleichen Welt stammen. Und typisch auch für Ni no Kuni, dass dieser Roland das sofort akzeptiert. So, ich bin jetzt in einer anderen Welt. Ich war eben noch der Präsident von einem, also von unserer Welt. Ich glaube, es spielt in unserer Welt, gell?
Ja.
Ein Präsident oder ein Politiker und der landet in dieser Fantasy-Welt und ach ja gut, dann gib mir mal ein Schwert, dann kämpfen wir halt gegen irgendwelche komischen Bubble-Monster und bauen dir ein Königreich auf. Also der akzeptiert es sofort, das wird sicherlich auch ganz spät in der Geschichte nochmal aufgegriffen, soweit bin ich da jetzt noch nicht, dass das richtig schon wieder begründet wird. Da hatte ich so ein bisschen die Sorge, wenn du dich an unseren Cast erinnerst bei Ni no Kuni 1, da war das Ganze ja auch mit so einer Geschichte, mit wo der zwischen den Welten reist und dann dieser Tod der Mutter, was in dem Intro vom ersten Teil passiert, dann auch nicht mehr so eine richtig große Rolle gespielt hat. Da war ich dann auf einem hohen Niveau auch wieder enttäuscht, weil ich da doch mehr Erwartungen hatte. Ohne jetzt zu spoilern, ist das bei Ni no Kuni 2 besser? Weil ich hatte so das Déjà-vu-Gefühl, dass das so als Begründung am Anfang im Intro auftaucht, in eine andere Welt zu tauchen und auf einmal spielt es keine Rolle mehr.
Haben die
das diesmal besser hinbekommen?
Also das kann ich, also ich will auch jetzt keine Angst, also wir verraten jetzt keine Details, das ist wirklich das ist ein Ding, da könnten wir dann noch irgendwann einen Nachschlag machen, wenn du dann auch, du bist nicht durch, ne? Nee, also ich bin jetzt da so kurz vor Ende, weil ich die, also ich habe mir da sehr viel Zeit beim Spiel gelassen, weil mir das so gut gefallen hat, dass ich da wirklich auch jede Nebenquest und so gemacht habe, also ich habe jetzt so 50 Stunden auf dem Tacho und bin so, also vom Kapitel irgendwie so kurz vor Ende. Es gibt halt Leute, die haben das irgendwie in 25 bis 30 Stunden durchgespielt, aber ich glaube, die haben dann einfach nichts anderes irgendwie nebenher gemacht. Es gibt halt viele Nebenaufgaben. Und ich kann aber direkt sagen, also da bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, das fühlt sich halt auch so ein bisschen nach Ende an. Also wenn man nach der Trophy-List geht, dann ist es vor allen Dingen auch das letzte Kapitel, wo ich jetzt gerade bin. Und die Geschichte ist viel, 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 viel besser und viel, viel besser verknüpft als im ersten. Es war wirklich so, das ist auch so, also der erste, ich fand den schon ganz cool, so den ersten, aber da waren halt aber auch genau diese Kritikpunkte, die du jetzt genannt hast, da war das halt so, dass der Anfang unglaublich stark ist. Das beginnt mit dem Tod der Mutter Alter, und das hat einen so direkt in die Magengrube getreten. So, bam. Gute Geschichten fangen ja oft mit dem Tod von einem Menschen, von einem geliebten Menschen irgendwie an. Das ist ja auch eine Art, eine Geschichte zu starten. Das ist ja oft ein ausschlaggebender Grund, dann auch wirklich eine Zäsur im Leben eines Charakters irgendwie einzuläuten. Da verändert sich halt ganz, ganz viel durch den Tod, durch den Wegfall. Es kann ja verschiedene Gründe haben, warum das dann so ist, aber hier in dem Fall Mutter, das ist dann klar, dass der Junge dann keinen Halt hat und dann hat sich irgendwie flüchtet in so eine Fantasiewelt, das war toll. Also es war von der Idee, war das super, aber das hat dann irgendwann nicht mehr so eine große Rolle gespielt, also gerade dieser Subplot mit der weißen Hexe, das war alles sehr seltsam und hat mich nicht, fand ich sehr unbefriedigend. Ni no Kuni 2, also da kann man auch direkt mal das Intro beschreiben, also es sind halt diese zwei Charaktere, es hat der Even, ich weiß nicht, ob das eine Katze oder ein Löwe ist. Also ich würde immer gerne Löwenjunge sagen, aber ich glaube, es ist
Es wird irgendwie nicht so richtig thematisiert, ja, aber es ist ein kleiner blonder Junge mit etwas längeren Haaren und Katzenohren und so einem wirklich auch so einem Katzenschwanz. Könnte aber wirklich auch ein kleiner Löwe sein, weil er halt so eine Mähne hat. Ja. Also die ganze Welt ist ja auch bevölkert von Tierwesen, die auf humanoide Art und Weise sich bewegen und Jobs betreiben und so weiter. Von daher ist es jetzt nicht ungewöhnlich. Also es gibt sehr viele Tiere. Es gibt dann auch welche, die ganz deutlich nach Dackel oder Boxer oder sowas aussehen. Ja, also das ist völlig normal. Und er ist aber noch sehr viel menschlicher, nur mit diesen Katzenohren.
Ja, das ist auch also so ganz klar, ob er jetzt Katze, Löwe ist. Also sein Vater sieht nämlich aus wie ein Löwe. Und das ist halt so. Und aber dann gibt es halt wiederum in seinem Königreich, in Katzbuckel heißt es auf Deutsch, gibt es halt aber auch Wesen, die halt wirklich aussehen wie klassische Katzen, also wie Hauskatzen, so als in Menschform. Und das ist irgendwie nicht so ganz klar.
Bei dir auch?
Wie bitte? Ja.
Die ist bei mir der Koch.
Ja, genau, der Koch. Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen, aber es mischt sich so ein bisschen. Ich glaube, es sind einfach alle Katzenwesen irgendwie gemeint und sie bewegen sich immer so zwischen kleiner Katze und Raubtier. Ich weiß nicht, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es macht natürlich auch Sinn, dass der König ein Löwe ist. Naja, jedenfalls, die Sache ist, man hat zwei Charaktere. Man hat den Roland und man hat diesen Even. Even ist halt der Teil, der den Fantasy-Teil repräsentiert, er ist halt auch jünger, also er ist halt zum Anfang des Spiels, ist der halt auch dann halt einfach ein Junge und der verliert gerade sein Königreich durch einen Putsch an so einen Rattenkönig, würde ich sagen. Also es gibt halt irgendwie so einen längeren Konflikt zwischen Katzbuckel und diesem Mäusereich, was natürlich auch sehr passt, Katz und Maus. Und die nehmen ihm wirklich das Königreich weg. Und er hat, also es ist kein Spoiler, das sind wirklich die ersten 10 Minuten. Und der hat seine Familie verloren, also der König wurde anscheinend vergiftet und was mit der Mutter ist, auch nicht so ganz klar, aber der ist auf jeden Fall trotz seines jungen Alters, aufgrund dessen, weil er der Thronfolge ist der König und hat natürlich eine riesen Verantwortung und dann verliert er ausgerechnet in diesem Moment, wo Roland auf ihn trifft, halt durch einen Putsch sein Königreich. Also da ist quasi alles im Arsch. Und das Ding mit Roland ist, Roland repräsentiert den Teil, der aus der Realität kommt. Also wenn wir wollen, also du kannst ja immer zwischen den Figuren wechseln halt auch aktiv in der Party. Also du kannst halt auch die ganze Zeit mit Roland oder mit jedem anderen Charakter spielen, den du in der Party drin hast. Wenn du willst, kannst du auch die Perspektive von Roland einnehmen, weil er ist halt der 49-jährige, also fast 50-jährige Präsident eines nicht näher benannten Landes, aber es sieht ziemlich westlich, ziemlich amerikanisch aus. Also ich vermute mal, das ist auch irgendwie Amerika oder so. Und die Intro-Sequenz, also wirklich ungelogen, die allererste Minute, die man als Spielsequenz in diesem Spiel sieht, nach so einer kurzen Texttafel ist, dass Roland in so einer Wagenkolonne sitzt, wie es bei so Präsident, also bei so, weiß nicht, höheren Staatsoberhäuptern so der Fall ist. Der fährt gerade auf eine Großstadt zu, die wirklich so mit Wolkenkratzen und so ist. Und dann sieht er dann, wie eine Rakete, anscheinend eine Atomrakete, auf diese Stadt zufliegt und diese ganze Stadt zerstört. Also da sterben direkt in der ersten Minute Millionen von Menschen. Und die Wucht dieser Explosion, die haut seine Kolonne um, also er ist ein bisschen weiter außen. Das sieht halt aus wie so eine Insel und die Straße dahin, wenn die führt.
So San Francisco,
wie San Francisco oder die Golden Gate Bridge. Oder New York oder sowas, irgendwie so. Und der ist dann ohnmächtig und dann kommt er aus irgendeinem Grund dann in diese Fantasiewelt so. Und das ist ganz interessant, weil er kommt quasi von einer Eskalation, vermutlich eines Konfliktes. Also niemand schickt umsonst einfach eine Rakete irgendwie in eine Stadt. Er sieht halt auch sehr besorgt am Anfang aus. Also wahrscheinlich ist er jetzt gerade in seiner Welt, in unserer Welt, irgendein Konflikt eskaliert. Es kommt halt zu dem Krieg, verheerend halt auch, weil die Atomwaffen einfach so weit fortgeschritten sind, dass sie auf einen Schlag gleich eine ganze Stadt ausschalten können. Und dann kommt dann diese Fantasy-Welt und da sind die technisch nicht so weit. Die haben zwar Magie und bla, aber sie machen eigentlich mit Schwertern und mit diesen kleinen Mitteln, die sie haben, machen sie im Prinzip aber eigentlich dasselbe, nämlich Ausbeutung und Krieg führen. Und das ist irgendwie wie so eine Parallele, ne? Also er sagt dann, oh Gott, was ist hier los? Er versteht sofort, dass es ein Putsch ist. Er versteht sofort, dass er als Älterer diesen Jungen irgendwie helfen muss. Und das führt die beiden dann halt irgendwie zusammen. Und das Spiel macht keinen Hehl daraus, dass es eigentlich um Krieg geht.
Und um Macht und Gier und diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Und diese Parallele ist ja auch, er hat ja quasi auch sein Königreich verloren. Er war ja der Präsident. Er sagt es ja auch, ja, in unserer Welt nennt man das halt Präsident oder so, aber ich war auch sowas wie ein König. Und die Parallele zum ersten Teil ist ja auch, dass man sich am Anfang, oder ich zumindest noch so nach 20 Stunden noch frage, ist das jetzt echt, was er da erlebt, oder hat es auch was mit diesem Verlust zu tun, den er erlebt hat? Also das Gleiche, was ich bei Ni No Kuni 1 mich ja auch gefragt habe. Mhm. Ist das ein Verarbeitungsprozess dieses Tods der Mutter? Also, und diese Parallelen zu Ni No Kuni, die finde ich total spannend zum ersten Teil.
Ja.
Aber sie spielen dann erstmal keine große Rolle mehr, weil man mit mega viel Mechaniken beschäftigt ist. Dieses Spiel Ni No Kuni 2, wie du schon angedeutet hast, ist nicht einfach nur ein, ich renne mit der Party und metzle ein bisschen und sammle Loot ein, sondern man baut ein Königreich auf. Man hat einen Strategiemodus. Man hat tausende von Quests und Nebenquests. Man lernt tausende noch von neuen Charakteren kennen. Also man ist das erste Drittel des Spiels, glaube ich, nur damit beschäftigt, überhaupt neue Dinge kennenzulernen, was dieses Spiel alles mit dir machen möchte in den nächsten 100 Stunden.
Aber nicht so overwhelming. Also ich fand im Vergleich zu anderen JRPGs vom Pacing super, weil es halt immer so, ich finde die Tutorials zum Beispiel sehr kompakt. Also es gibt immer genau zum richtigen Moment, gibt es einfach so ein drei Zeilen Tutorial sozusagen, wo ganz kurz erklärt wird, so funktioniert's, und kannst wegklicken, weil meistens erklärt sich das sowieso alles von selbst irgendwie, aber das ist alles sehr, sehr behutsam gemacht. Also es klingt jetzt total overwhelming, ich finde aber gerade im Vergleich mit anderen JRPGs ist das sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gutes Pacing. Und ich meine, das ist ganz interessant. Also Evan sagt, also er verliert sein Königreich, ne? Dann sind die beiden, die flüchten aus dem Schloss, die sehen, wie das Ganze untergeht. Der scheiß Rattenkönig hat sozusagen das ganze Katzbuckel an sich gerissen. Die letzten Bürger, die irgendwie überlebt haben, die nicht unterjocht wurden und die nicht übergetreten sind, also es wird so ein bisschen unklang gelassen, was mit dem passiert, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Bürger, die flüchten. Die findet man dann später in der übrigen Welt dann auch wieder, wie zum Beispiel die Köchin, über die wir gerade gesprochen haben, die ist halt irgendwie einfach eine Hofköchin und die hat geflüchtet und die kannst du dann später wieder aufsammeln. Und es ist so, dass Evan dann sagt, na, also bringt eh nichts, das jetzt wieder irgendwie zurückzuerobern, es ist einfach alles kaputt, ich will einfach von neuem anfangen. Ich möchte einfach ein Königreich aufbauen, wo alle Leute glücklich werden können. Also es gibt eine Szene, die will ich nicht verraten am Anfang, die ist sehr traurig, also die ist auch motiviert durch einen besonderen emotionalen Moment. Und er in seiner kindlichen Naivität sagt dann so, ich kann das. Also ich bin zwar jung, aber ich kann Königreiche aufbauen, wo es uns allen gut geht. Ja, und dann denkst du dir so als Erwachsener und auch so denkst du wahrscheinlich auch als Roland, weil der Blick von Roland ist echt nicht gut in dem Moment. Aha, okay, das willst du also machen. Und er will ihm helfen, aber es ist irgendwie so, also diese, wenn er sagt, ich will mit einem Königreich die ganze Welt zusammenbringen und ich will das alle in Frieden nehmen, aber alle unterleben unter meinem Banner, dann hat das so eine Zweideutigkeit bei bei so einem jungen König. Der kann das ganz ehrlich meinen, der kann von Herzen sagen, ich will Frieden in der ganzen Welt machen und ich sorge dafür, dass es so ist. Aber du weißt halt, als Roland, also als jemand wie er, und deswegen hilft er ihm ja wahrscheinlich auch, damit das nicht, hoffentlich nicht passiert, ich verrate auch nichts weiter, aber du hast halt sofort diesen Hintergedanken, aber könnte er dann nicht vielleicht zum Diktator werden? Könnte er nicht vielleicht genau dieselben Fehler begehen, die andere Menschen auch? Also ne, es gibt ja viele Staatsoberhäupter, die glauben, etwas Gutes zu tun und irgendwie Frieden zu schaffen. Und dabei merken sie einfach selber überhaupt gar nicht, was für Fehler sie begehen und dass sie einfach zu viel Macht haben. Und das ist ein ganz interessantes Thema, das auch so komplett durch das ganze Spiel durchgeht. Also du besuchst dann andere Städte, andere Länder und die haben alle ein bestimmtes Problem. Will nicht alle verraten, aber es gibt zum Beispiel irgendwie dann ein Staat, der sich nur auf Glücksspiel
konzentriert. Ganz tolle Welt, ja,
das
ist cool.
Ja, und also das ist natürlich total überspitzt, weil das Ganze in dieser Märchenwelt irgendwie spielt ist, aber das funktioniert auch gerade deshalb so gut, weil es halt einfach eine so eine Kernidee, also ein Problem, das so Staaten haben können, wird einfach so auf die Spitze getrieben. Und jetzt zum Speziellen, das ist auch relativ früh im Spiel, diese, ich nenne es mal Casino-Stadt und so, wo alles irgendwie vom Staat getürkt ist. Also das ganze Spiel Spielsystem, wie die Leute süchtig gemacht werden, wie das Ganze funktioniert, ist natürlich, also ahnst du schon in den ersten 2 Minuten halt irgendwie manipuliert. Und so ist das Grundthema des ganzen Spiels. Also Evan lernt, also will halt Frieden schließen, reist dafür in andere Länder. Das ist halt so quasi auch deine Hauptquest durch das ganze Spiel und lernt dabei einfach andere Gesetzmäßigkeiten und andere Umstände kennen. Und alles ist irgendwie ein Kommentar auf reale Begebenheiten. Und das hat mich super überrascht, weil das Spiel ist viel, viel politischer, als man glaubt.
Es ist auch dieses, was du angesprochen hast, diese Mischung aus dieser kindlichen Naivität, die man diesem Evan ja auch wirklich abnimmt. Also er bringt es ja sehr überzeugend rüber mit einer unglaublich großen Herz. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ein guter Counterpart, dass man dann eben auch diesen Roland hat, der das halt weiß, was passieren kann. Das finde ich ist ganz, ganz schön gemacht, aber auch auf eine sehr kindliche Art und Weise. Also auch wenn man das als selber als Jugendlicher spielt, versteht man diese Symbolik, die da drin steckt. Und dass man dann in so eine Casino-Stadt geht und das dann halt eben um Korruption und Machtmissbrauch und so geht. Das ist halt diese Überspitzung, die das dann aber auch schön erzählt, auf eine ganz angenehme Art und Weise, ohne jetzt mit dem Zeigefinger oder so zu kommen, weil die Welt an sich ja auch ohne diese Botschaft funktioniert. Also diese Casino-Stadt, die leuchtet dann bunt und du triffst dort irgendwie coole und witzige Charaktere und eine ganz witzige Szene auch, wo sie sich so ein bisschen ein Augenzwinkern an Professor Layton rüberschicken, weil der Roland so ein bisschen aussieht wie er, das fand ich ganz nett. Also auch solche humorvollen Sachen sind dabei, lustige Dialoge und so weiter. Und was wir im ersten Teil ja auch hatten, also das wollte ich an der Stelle jetzt kurz auch wegen mit diesem Casino und so ansprechen. Es ist schade, dass nicht alles komplett vertont ist, was natürlich auch ein hoher Wunsch ist bei so einem ewig langen großen Spiel. Aber es hat das gleiche Problem wie Ni No Kuni 1. Die Zwischenanimationen, so kurze Schlüsselszenen, da sprechen die Charaktere dann auf Englisch oder Japanisch dann eben halt, ist nicht deutsch synchronisiert. Alles ist aber komplett auf Deutsch übersetzt. Du kannst also die Titel und Menüs und alles auf Deutsch dir anzeigen lassen. Aber das war's dann auch schon. Im Spiel ist alles nur mit Text. Überall nur Texttafeln, alle Dialoge sind Texttafeln und wie bei Ni No Kuni 1 auch oder bei vielen anderen japanischen Rollenspielen, sagen die Charaktere dann immer so eine kurze Stimmungsregung mit ihrer Stimme. Also der eine sagt dann immer, Blimey, oder die andere sagt, oh wait, oder wait a second und hey, also so Ausrufe, die so ein bisschen die Emotionalität unterstreichen, die in diesem Satz gerade drinsteckt. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass sie das halt nicht gemacht haben, diesen extra Meile gegangen sind und da einfach ein bisschen mehr Synchronsprecher mit reingenommen haben, weil das trägt schon wahnsinnig zur Stimmung bei, diese Schlüsselszenen. Es ist aber nicht ein ganz so großer Bruch wie beim ersten, wo ja auch die Animationen von Studio Ghibli quasi nochmal so eine Qualitätsstufe mehr hatten und dann war wieder auf einmal mittendrin eine 3D-Sequenz mit der Spielgrafik. Da fand ich den Bruch fast noch stärker. Hier ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem schade auf hohem Niveau.
Ja, also ich finde, also ist es halt einfach so ein Ding bei JRPGs, weil es einfach eine riesen Textmenge ist, werden die meisten Sachen nicht vertont, deswegen konzentriert man sich dann halt auf die Kernelemente. Also nicht mal ein Spiel wie Final Fantasy 15, eine mega, mega Produktion, 10 Jahre, selbst die schaffen es nicht halt wirklich alles zu vertonen. Ich finde, aber klar, also Ni No Kuni muss man sagen, ist ein bisschen kürzer und nicht ganz so umfangreich, deswegen wäre das schon durchaus realistisch gewesen irgendwie, also es wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, das tatsächlich halt auch komplett zu vertonen, aber was man der Vertonung, beziehungsweise der Übersetzung zugutehalten muss, die ist mega gut.
Ja, die ist super, also auch so wie Katzenbuckel und solche Sachen sind wirklich auch sehr süß übersetzt, ja.
Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Also es gibt halt die beiden Sprachen drin, also japanische O-Ton und also du kannst dir entweder die japanische O-Ton-Sprache, also wirklich japanisch gesprochen, aussuchen oder halt englische Sprachausgabe, das gibt's, also die beiden. Beide Sprecher sind gut, also es ist, wer jetzt lieber englische Stimmen haben möchte und so, also das ist auch kein Nachteil, das sind wirklich sehr gute Sprecher gewesen, die es auch wirklich drauf haben. Und die deutsche Übersetzung, also in den Texten, ist ganz hervorragend. Also die treffen auch wirklich diesen Ton von jedem Charakter, also auch immer mit so Dialekten und sowas alles irgendwie. Also es gibt zum Beispiel einen kleinen Charakter, das ist so ein kleiner, gelber, wutziger Typ, der heißt im Deutschen Remy und der redet so Robot. Also ich finde das ja gar nicht mal so gut und solche Sachen sagt er dann. Und hat aber auch so eine Art und so eine Attitüde drauf, die, also der Also der ist wirklich so jemand, der hat, ist auch frech und vorlaut und sowas irgendwie. Und bei dem passt das einfach super gut zusammen. Und dann gibt es irgendwie einen anderen, der hat irgendwie so einen plattdeutschen Dialekt und sowas alles. Und es ist echt gut übersetzt. Und deswegen finde ich schon, dass diese Schrift, also das, was du auch liest, so also so lautmalerisch sozusagen ist, also so für sich ganz gut spricht, dass man in Kombination mit den gesprochenen Stimmen dann doch noch ganz gut in seinem Kopf ergänzen kann. Also perfekt ist es nicht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es alles übersetzt worden ist. Aber ich muss sagen, das ist echt gut gemacht. Irritierend ist halt nur, wenn man jetzt vielleicht querliest im Internet, wenn man dann irgendwie vielleicht noch einen Guide nehmen möchte, weil man Geheimnisse finden will. Die Namen sind komplett ausgetauscht. Also es gibt fast kein Begriff, der im Deutschen genauso klingt wie im Englischen. Das war, ist vielleicht ein bisschen irritierend so, wenn man halt, weiß nicht, es gibt ja Leute, die lösen dann, also die spielen das Hauptspiel und wollen dann irgendwie so die Nebenquests zum Beispiel lösen und gehen dann auf Gamefacts und da sind die meisten Sachen ja auf Englisch. Daran muss man sich gewöhnen. Aber ansonsten ist es wirklich super gut übersetzt. Ja. Aber es gibt ja auch eine dritte Identifikationsfigur, ne, fand ich. Ist dir die aufgefallen?
Meinst du jetzt den Königsmacher? Die kleine Lisa Simpson?
Nee.
Ganz schön. Da ist eine kleine Figur, ganz kurz, die so ein kleiner Gnom, der irgendwie mit dir rumrennt, der heißt der Königsmacher, der hat halt was damit zu tun, wer irgendwie König sein darf in dieser Welt. Und
Wächter.
Ein Wächter, genau. Und der so ein bisschen magische Kräfte hat und der sieht aus wie Lisa Simpson. Diese Simpson-Frisur und ist halt so ein gelbes und hat diese zackige Frisur und ich kann dieses Viech nicht angucken, ohne an die Simpsons zu denken, was mich immer komplett rausreißt aus dieser Ni No Kuni-Welt, ganz furchtbar. Und ihr werdet jetzt auch nur noch Lisa Simpson darin sehen.
Ja, zum Glück habe ich noch nie so viel Simpsons gesehen. Deswegen bin ich da nämlich so, wahrscheinlich noch nicht so ganz kaputt. Aber er ist auf jeden Fall super knuffig. Aber es gibt für die Leute, die sagen, na, der Roland ist mir zu erwachsen und der Even ist mir irgendwie zu politisch angehaucht oder ich kann mich generell nicht so gut mit denen identifizieren, gibt es halt auch noch eine weitere Figur, nämlich eine kleine Piratentochter. Tammy, die erinnert nämlich wie an so eine junge Schwester von Prinzessin Mononoke, was ich mega cool finde. Also die ist, es gibt halt so ein Volk, auf das triffst du relativ bald, das ist sind so Luftpiraten, also Piraten im eigentlichen Wortsinn, dass die halt wirklich so freibeuterisch sind und halt, also schon nette Leute, aber die leben halt so von den Hand in den Mund und haben so provisorische Einrichtungen, aber die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt keine Segelschiffe haben, sondern das sind halt wirklich die Piraten der Luft. Die haben also so Flugzeuge dabei, fliegen so durch die Luft und in dementsprechend Ungestüm sind sowohl der Vater als auch die Tochter, also die kommen beide in deine Party rein. Der Vater ist so ein großer, klobiger, kräftiger Typ, etwas einfacher gestrickt, aber einfach das Herz am rechten Fleck, also den mag man auch sofort, irgendwie den kannst du natürlich auch spielen, aber viel cooler ist dann halt die kleine Tammy, das ist nämlich richtig, genau der richtige Gegenpol zu den beiden Protagonisten, die wir zuerst genannt haben, weil immer dann, wenn Roland so zu viel nachdenkt und so, wir sollten das vielleicht so machen und das wäre ja vielleicht diplomatisch und so. Und wenn Even sich zu sehr in seine Emotionen verliert, so, ach, was, mein Gott, ach, ich habe so viel Belastung auf meinen Schultern, was soll ich tun? Dann kommt Tammy um die Ecke und hat einfach eine geile Idee und rettet damit sozusagen diese ganze Party. Und diese Dynamik zwischen den Dreien im Speziellen finde ich super cool. Ja. Also Tammy ist sehr impulsiv. Even ist natürlich auch aufgrund seines Alters zu einem bestimmten Grad impulsiv. Aber Tammy ist einfach die einfach an vielen Stellen auch einfach so einen Ruck gibt. Irgendwie, die sagt, das machen wir jetzt. Hier, dies und das beobachtet, achtet mal auf das und achtet mal auf dies. Und das ist, ich finde, die drei ergänzen sich super gut. Und wenn du sagst, na, die beiden anderen, König und bla, kann ich mich nicht so identifizieren. Tammy ist dafür da, damit man einfach nur eine dritte Figur hat, mit der man sich irgendwie in diese Geschichte hineinfinden kann. Und das funktioniert total gut. Du kannst sie ja auch spielen.
Ja, man kann ja auch wirklich hauptsächlich mit ihr rumlaufen, wenn man möchte. Die Schlüsselszenen sind dann natürlich trotzdem immer geskriptet, wer dann mit wem spricht. Oder auch Even zum Beispiel hat halt spezielle Zaubersprüche, um irgendwie eine Blüte zu einem Propeller umzuwandeln, um irgendwo hinzukommen und solche Geschichten. Aber man hat trotzdem eher so das Gefühl, ich bin jetzt Tammy, als Tammy unterwegs und so.
Ja. Genau, sie ist ja auch immer dabei. Also die Party, die ist halt auch zum großen Teil der Laufzeit auch tatsächlich auf diese Figuren festgelegt. Also es kommt später noch weitere dazu. Aber du hast jetzt erstmal hauptsächlich diese vier. Und Tammy ist insofern immer fest auch zu sehen. Also insofern hat man, also man kann sich, wie gesagt, man kann auch den Vater auswählen, wem diese drei Figuren nichts taugen, dann nimmst du halt, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, aber das ist halt den großen Seepiraten, den Wikinger. An den erinnert mich. Aber das fand ich super gut gelöst. Also da ist für jeden wirklich ein Charakter dabei. Also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dir keiner davon gefällt, ist halte ich doch eigentlich für relativ gering.
Für das glaube ich auch. Und es macht ja auch im Kampfsystem einen Unterschied, wen du jetzt gerade steuerst. Du kannst on the fly im Kampfsystem auch jederzeit zwischen den Charakteren wechseln, was so ein bisschen so ein strategisches Element Element reinbringt. Wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt eher einen Fernkämpfer, dann wechselst du vielleicht zu Tami oder zu dem Roland, die halt eine Schusswaffen dabei haben. Oder, also Fernwaffen hat jeder, der Even hat dann Magie und so. Aber die haben unterschiedliche Arten zu kämpfen, hatte ich so das Gefühl. Ist jetzt nicht so ganz krass wie bei einem Brawler oder so, dass man wirklich dann komplett anders steuert. Also die du hast einen leichten Angriff, einen starken Angriff, du hast Special-Attacken und du hast einen Fernangriff. Da unterscheiden die sich nicht, aber sie spielen sich trotzdem so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Waffen du die halt auch ausgerüstet hast. Und über das Kampfsystem müssen wir mal ein bisschen sprechen. Mir war es auf lange Sicht dann doch viel zu einfach. Also ich finde es positiv, dass sie es stark verändert haben zum ersten Teil. Da hat mir das nämlich überhaupt nicht gefallen. Also bei Ni No Kuni 1 hat mich am meisten das Kampfsystem gestört, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, das ist nur ein verkapptes Pokémon-Sammeln. Und das hatte so einen ganz arg indirekten Kampf, da du immer diese Kreaturen irgendwie füttern und angreifen lassen musstest. Das gefällt mir hier deutlich besser von der Mechanik. Es ist sehr direkt, es ist sehr schnell, es ist sehr actionreich. Du kannst die Kreaturen quasi so anvisieren, dann kannst du dich aus Ausweichrollen machen. Gerade bei den Bosskämpfen ist das relativ wichtig. Dann siehst du immer, die schießen jetzt irgendwelche Feuerbälle, dann weiche ich aus, dann wechsle ich den Charakter. Dann hast du irgendwie verschiedene Waffen mit verschiedenen Elementstärken und so weiter. Du hast deine Special-Attacken. Also das macht schon richtig Spaß, finde ich, dieses Kampfsystem. Aber ich meine, das dauert wirklich Dutzende von Stunden, bevor es mal so ein bisschen anspruchsvoller wird. Die meisten Kämpfe erlebt man durch reines Button-Mashing und kommt dadurch, ohne irgendwie sich über die taktische Finesse überhaupt Gedanken machen zu müssen, die eigentlich in diesem Kampfsystem ja drinsteckt, aber die halt nie gefordert wird von dir.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ha. Weil ich finde das Kampfsystem auch viel besser. Also das Ding bei dem ersten Kampfsystem ist, das müssen wir ganz kurz erklären, das war sehr passiv. Also wir haben ja gesagt, dieses Spiel dreht sich um Krieg. Und es ist auch tatsächlich so, dass dieses Spiel, da lösen die Charaktere sehr viele Konflikte mit Gewalt. Ja. Das ist nicht so der Ghibli way of telling a story, because die Philosophie ist ja schon tatsächlich eher friedlich vorzugehen. Und wenn Gewalt in Ghibli-Filmen eingesetzt wird, dann wird sie sehr, sehr, ist der Umgang mit ihr sehr differenziert. Also natürlich gibt's da auch mal Szenen, wo draufgehauen wird, aber sie stehen halt immer in einem bestimmten Verhältnis. Sie haben auch wirklich eine Begründung innerhalb der Geschichte und so. Und bei einem Computerspiel, gerade so bei einem Rollenspiel, wo es dann auch sehr viel um Kämpfen geht, war das dann etwas schwierig zu realisieren. Und deswegen haben sie für den ersten Teil so einen Kompromiss gemacht, also so eine passive Lösung, nämlich, dass du so Kreaturen sammeln musst. Das sind so Familiars, heißen die auf Englisch, weiß gar nicht, was der deutsche Begriff ist. Und diese Kreaturen hast du dann so vom Levelrand, vom Arena-Rand sozusagen befehligt. Also du hast gesagt, hau drauf, und die Kreatur hat draufgehaut, was natürlich ein cleverer Trick ist, weil nämlich der, weil die Protagonisten natürlich nicht selber draufgeschlagen haben, sondern sie haben der anderen nur gesagt, dass sie draufhauen. Also es war so eine Art indirekte Gewalt. Das war so irgendwie so ein Weg, wo Ghibli sagt, na gut, das passt so einigermaßen zu unserer Philosophie, ist jetzt nicht ganz so geil, aber das geht schon irgendwie, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Identifikationsfiguren, also gerade für die jüngeren Leute, selber Gewalt ausführen. Also du siehst jetzt nicht irgendwie eine Szene, wo dann der Junge oder halt, also du bist ja auch in der Party von verschiedenen Leuten unterwegs, das Mädel dann irgendwie mit einem Schwert Leute massakriert. So, das ist jetzt hier komplett anders. Also Even, Roland, Tami, whatever, brezeln mit Schusswaffen, mit Äxten, mit Schwertern, einfach mal volle Kanne drauf. Das alles natürlich blutfrei, also Blut ohne Blut und so, sondern mit so typischen Zeichentrick-Effekten, das dann irgendwie so, weiß nicht, so Wuchtexplosionen und Energiedinge. Also sieht auch geil aus und so, aber es bedeutet ja nichts an. Also es ist einfach nur eine schöne Darstellung von Gewalt
natürlich. Die Monster verschwinden halt auch einfach und puff, weg sind sie, liegen aber keine Leichen rum. Der Loot ist dann eine kleine Schatzkiste, die dann übrig bleibt oder irgendwelche bunten Kugelchen. Also
schon verfremdet, das Spiel ist halt auch in Deutschland ab 12 freigegeben und so, aber auch deshalb ab 12, weil es halt einfach deutlich zeigt, hier geht es tatsächlich, also hier werden die Konflikte mit Gewalt gelöst. Du gehst halt gegen dieses Mäusevolk, also du begegnest ihnen auch immer wieder, irgendwie gehst du auch mit Gewalt vor, also da hat Evan auch, macht da keine Gefangenen, die werden alle umgebracht und Monster werden einfach zur Seite geräumt und da gibt's ja auch noch diese Kriegsszene, über die wir gleich reden, wo halt auch kleine Schlachten stattfinden und das ist halt etwas, das ist so, das ist der Punkt, wo es sich wirklich von Ghibli unterscheidet. Also es sieht zwar auf den ersten Blick nach Ghibli aus, aber die Grundphilosophie ist halt einfach, dass die jetzt sehr, sehr viel einfach mit Gewalt gelöst wird. So. Und das hat jetzt aber diesen Kampfsystem, also ne, Ghibli-Fans, die ganz harten Ghibli-Fans, die müssen dann halt einfach stark sein und sagen, okay, jetzt durch, ist ungewohnt, aber das ist jetzt etwas anders als vorher, als von dem Film. Die Filme sind alle pädagogisch wertvoll. Das Spiel vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht. Also muss man darüber streiten. Aber das Ding ist, dass das Kampfsystem jetzt sozusagen deswegen gelockert ist. Also jetzt können diese Charaktere direkt agieren. Und alle Leinen los hat den Vorteil, dass es, wie du genau gesagt hast, super schnell ist. Es ist nicht ganz auf dem Niveau von einem Brawler wie Bayonetta oder so. Das würde ich jetzt auch nicht verlangen. Also das ganze Ding ist natürlich selbst mit so Mechaniken, dass du so Elementschaden hast, dass du irgendwie Feuer fangen kannst oder kannst irgendwie
deine Waffe. Ist eher so die Warriors, oder? So ein bisschen vom Spiel.
Ja, also ohne die Schlacht. Also
ohne die große, sind immer abgekapselte Kampfarenen, aber genau. So Brawler-Effekt meine ich jetzt, ja.
Aber es macht halt auch schon ähnlich Bock. Also dadurch, dass es so schnell ist und dass die Steuerung auch so direkt ist, hat man schon dieses Brawler-Gefühl. Und du musst halt da diese typischen Sachen, die man aus der RPGs auch kennt, also Elementschaden und dass du vergiftet werden kannst, also die bestimmte Buffs, die du auch bekommst. Also der ganze Kram, das jetzt aufzuzählen, ich glaube, das wird euch nur langweilen. Also stellt euch vor, das, was man in JRPGs auch kennt.
Genau. Aber das Problem ist doch wirklich, dass es eigentlich ein ganz cooles System ist. Die Waffen nutzen sich quasi innerhalb des Kampfes ab und sind dann nicht mehr so effektiv. Und dann musst du wirklich bewusst auch die Waffen wechseln. Du musst bestimmte Special Moves einsetzen, wie, was weiß ich, eine Wasserattacke, die dann halt mehr Schaden macht und so weiter. Kannst zwischen den Charakteren wechseln. Und es gibt ja noch diese Knuffis, so Art von Pokémon-Viechern, die da rumrennen. Oder eher so Pikmins eigentlich, gell? Das sind aus wie kleine Pikmin, die da auf dem Feld rumstehen und dann kannst du zu denen hin und kannst deren Hilfe anfordern. Weiße Pikmin, ich nenne die jetzt einfach Pikmin, bauen dann so einen Geschützturm auf, die schießen dann auf den Feind, oder grüne Pikmin, Knuffis, die heilen dich dann, wenn du in diesem Gebiet bist. Das ist eigentlich ganz geil alles, aber man braucht es halt in 80% der Kämpfe nicht. Also bis auf ein paar Bosskämpfe, die ich jetzt so erlebt habe, die wirklich ein bisschen knackiger waren, oder so bestimmte Challenge-Räume, die in so Traumportalen drin sind, die dann auch ein bisschen schwerer werden oder dir eine gewisse Herausforderung bieten. Wenn du dich einigermaßen der Hauptquest entlang bewegst und ein paar Nebenquests machst, um zu grinden und um zu leveln, dann kommst du eigentlich nie an diesen Punkt, wo die Kämpfe gegen Standard-Mobs richtig schwer oder anspruchsvoll werden. Du siehst ja auch immer, also jedes Monster auf der Welt hat halt eine Stufe, und du siehst halt auch, wenn die jetzt irgendwie rot oder lila in die Richtung gehen, dann sind die schon richtig schwer. Dann bist du halt einfach unter Level, aber da kannst du mit Taktik und Spiel-Skill dann auch nicht mehr so viel ausrichten. Wenn du einfach den zu niedrigen Level hast, dann machst du halt einfach kaum Schaden. Also das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht ein besseren Schwierigkeitsgrad gefunden haben, der sich dir irgendwie dynamisch anpasst oder so, weil das Spiel an sich bietet ja keine Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad einzustellen. Du kannst es ja auch nicht bewusst schwerer machen. Das fand ich halt ein bisschen zäh und ermüdend, weil man muss ja schon eigentlich grinden, um zu leveln, um dann um die Stufe zu haben. Aber die Kämpfe zum Großteil sind halt einfach so, man haut halt auf die Buttons und muss eigentlich nicht groß überlegen, was man da macht.
Es ist, ich würde sagen, so die erste Hälfte bis zwei Drittel des Spiels sind zu leicht. Also zumindest für Leute, die sehr viele Hack and Slays oder sehr viele Rollenspiele spielen, das stimmt. Es ist ein Resultat des Feedbacks, das bei dem ersten Teil nämlich dabei war. Da haben nämlich alle gesagt, das Spiel ist zu schwer. Was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich fand es nicht zu schwer, aber das war einfach so das allgemeine Feedback, das von vielen Leuten kam. Es hat ja auch eine etwas größere Zielgruppe erreicht als so ein normales Rollenspiel durch diesen Ghibli-Flair und so. Es hat einfach sehr viele Leute angesprochen, so ähnlich wie jetzt Persona, die jetzt eigentlich mit Rollenspielen jetzt nicht so viel am Hut haben, mit JRPGs. Und da war einfach das allgemeine Feedback, zu kompliziert und ich komme da nicht so gut rein und muss sich da so reinfuchsen und so. Und deswegen haben sie wahrscheinlich infolgedessen den Schwierigkeitsgrad im zweiten Teil deutlich gesenkt. Ich sehe das so. Deswegen auch hier zweischneidiges Schwert. Also wer jetzt noch nie irgendwie oder nicht besonders viel Kontakt mit dem Genre irgendwie hat, der kann das wunderbar spielen. Also ohne irgendwie gefrustet zu werden. Also es gibt dann einfach für die Leute, für die das völlig neu ist, eine dezente Herausforderung. Also man muss jetzt nicht komplett still da stehen und nichts tun. Aber es wird die jetzt nicht so rausboxen. Wogegen halt einfach Leute, die einfach sehr viele Spiele spielen, so wie wir, oder einfach sehr viele JRPGs spielen und so, die werden sich dann wahrscheinlich wünschen, dass es dann wirklich einfach eine Anhebung des Schwierigkeitsgrads gegeben hätte. Mhm. Ich hoffe inständig, dass die dieses Feedback auffassen und sagen, wow, okay, wir bauen jetzt noch einen Hard-Modus irgendwie ein. für die Leute, die einfach eine Herausforderung suchen. Weil das ist so, das ist auch mein einziges Problem, das ich mit diesem Spiel habe. Das ist einfach nicht so, also mich hat es nicht besonders gefordert. Ich habe es trotzdem super gerne gespielt, weil es einfach einen sehr, sehr guten Flow hat und weil es sich sehr, sehr fluppig spielt. Und mir haben diese Kämpfe auch trotzdem Spaß gemacht. Ich hätte mir am Ende aber trotzdem gewünscht, und das liegt einfach auch daran, dass ich sehr viele Spiele dieser Art spiele, dass es einfach auch mehr Gegner gibt, die mir in die Fresse treten. Also die gibt's schon. Ja. Vereinzelt, also es gibt so verfluchte Gegner, die auf der Karte sind, und die kannst du dann, die kann man dann aufrufen, die sind auch wirklich schwer und die haben auch besondere Resistenzen. Da muss man auch viel, viel mehr beachten mit Ausweichen und welchen Moment man draufschickt und so, aber so diese Standard-Mobs, die dir so auf der Karte über die Gegend, also über den Weg laufen, die sind wirklich ein bisschen sehr einfach. Und also wirklich, wirklich geil wird's dann halt bei den Bosskämpfen, da wird dann auch wirklich mehr gefordert, da machen die Hickledies, beziehungsweise Gnuffies, wie sie auf Deutsch heißen, auch mehr Sinn, weil sie dann auch Sequenzen einleiten, die auch einzigartig sind und die man wirklich für diesen Boss braucht. Also es gibt dann irgendwie zum Beispiel einen Boss, das ist irgendwie so eine Art Eisdrache, würde ich es mal sagen. Und wenn du den irgendwie aktivierst, dann werden die Hickledies, die starten so eine Art kleinen Helikopter und schießen mit so einer Art Gatling auf diese Kreatur, das super witzig ist und so. Und ansonsten, und das ist eigentlich ganz, ich finde die Hickledies, beziehungsweise die Gnuffies heißen sie auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, also sind beide Namen sind irgendwie cool. Ja. Es ist, die sind ein Ersatz für diese Kreaturen aus dem ersten Spiel, für die Familias. Also man kann die sammeln. Also es gibt so Schreine, die du in der Umgebung finden kannst. Da musst du Essen opfern. Also du musst dann einfach irgendwie was Besonderes zu essen finden. Fisch oder, keine Ahnung, Sahne oder irgendwie so, was dieses Higgledy sich wünscht. Und dann kommst du dann da raus und hast es dann in deiner Sammlung drin. Und es gibt dann später in deinem Königreich auch die Möglichkeit, Higgledys zu kochen. Heißt es tatsächlich. Also es gibt eine
die werden nur gezüchtet im Kochtopf.
Ja, genau. Und das sind wie so zusätzliche Effekte, die du im Spiel haben kannst. Also sie agieren unabhängig von dir auf dem Feld. Also die springen da so mit rum. Das sieht auch sehr, sehr geil und ist richtig cool animiert aus. Und irgendwann melden die sich zu Wort. Es gibt dann irgendwie so ein Geräusch. Die machen so, yay, juhu. Und dann musst du in so einen bestimmten Wirkungskreis treten und die aktivieren. Und dann machen sie so Sachen wie also einen Heilkreis erstellen oder irgendwie so einen Plasmaschuss abfeuern oder eine Kanone aufstellen, die den Gegner nochmal zusätzlich behagt. Das ist alles sehr, sehr witzig. Und es ist aber kein Muss. Und das fand ich gut. Bei dem ersten Teil war das so, dass du diese Kreaturen sammeln musst, um irgendwie eine Schnitte zu haben. Das war sehr nervig und dezent scheiße. Wogegen du hier die eine optionale Ergänzung sind irgendwie. Und außerdem sind die knuffig, weil sie aussehen wie die Waldgeister aus Prinzessin Mononoke.
Ja, also wie gesagt, bei den Bossen, da funktioniert es dann schon besser und Grind gehört zu einem japanischen Rollenspiel wohl leider dann halt doch einfach auch dazu, den kann man dann auch nicht groß skippen. Ein weiterer Punkt, der mich ein bisschen enttäuscht hat, war das Quest-System. Da hatte ich mir eigentlich erwartet, dass sie das ein bisschen modernisiert hätten vielleicht oder auch ein bisschen einen Remix gemacht hätten. Also ich war es irgendwann leid, die Charaktere sind alle toll und dann rennst du durch die Casino-Stadt und dann ist ein ganz tolles System ist ja dieser Aufbau des Königsreichs, wo man dann eben so Gebäude baut und so weiter. Da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Und dann verbindet sich das mit der Hauptquest auch dahingehend, dass du halt die Aufgabe hast, Leute zu rekrutieren. Und das macht unglaublich Spaß. In der Casino-Stadt ist dann so ein alter Feldherr, der eine Kriegsverletzung hat. Und dann kannst du mit dem reden und kannst ihn halt dazu motivieren, zu dir in die Stadt zu kommen. Und der bringt dann halt quasi auch Skills mit, die dir helfen, dieses Königreich aufzubauen. Also dann wird dann auch wieder der Strategiepart erweitert, wenn du ihn dann rekrutiert hast und so weiter. Also ganz cool, da greifen diese Systeme so alle ineinander. Und dann sagt er halt, ja, ich brauche einfach diesen Bogenschützen da noch, der steht da irgendwo in der Stadt rum, dann gehst du zu dem und redest mit ihm. Und dann sagen die aber so banale Dinge wie, ja, um dich zu beweisen, geh raus ins Land und töte 3 Wildschweine. Also da komme ich mir halt vor wie 1998 beim ersten MMO irgendwie, was ich da gespielt habe, Dark Age of Camelot oder damals dann, World of Warcraft, da hat sich so viel getan inzwischen, was Quest-System und Belohnungssystem und so angeht. Und ich finde, da geht Ni no Kuni 2 da bleibt es ziemlich stehen. Also du musst ganz oft irgendwo einfach nur irgendwelche billigen Fetch-Quests erledigen. Du gehst irgendwie raus, holst da einen Stoßzahn, gehst raus, erledigst da wieder 3 Typen von diesem Gegnertyp, töte 3 Blobs, bla bla bla. Und dadurch, dass das auch ein ganz starkes Schnellreisesystem hat, ist es auch nicht so, dass man sagt, okay, auf dieser Reise, der Weg ist das Ziel oder sowas, ja. Also gerade solche Nebenquests, die erledigst du halt einfach im Sekundentakt mehr oder weniger, indem du halt einfach zack, Schnellreise, markierst dir die Quest, reist in dieses Gebiet, tötest irgendwie 5 Feinde, kehrst wieder zurück, bist sofort wieder in dem Casino, gibst die Quest ab. Klar gibt's dann natürlich auch schöne, interessante Quests, die dich irgendwie in neue Gebiete führen und so weiter, aber du weißt, was ich meine, oder? Diese Standard, töte 3 Mobs, die gibt's leider viel zu oft.
Ja, die gibt's, das sind also die typische Fetch-Quest-Krankheit, die so manches JRPG plagt, plagt leider auch Ni No Kuni 2. Ich denke, das ist auch der zweite Kritikpunkt, den ich da anführen würde. Das ist, es gibt gute Geschichten. Mhm. Also es gibt einige Geschichten, die wirklich inspirierend sind, die wirklich gut sind. Und das, und also die Belohnung ist ja auch immer, dass man einen neuen Bewohner für sein eigenes Königreich bekommt. Deswegen habe ich sie trotzdem irgendwie gemacht. Aber ich finde, ich gebe dir absolut recht, es gibt einfach schönere Arten, so etwas zu erzählen. Zumal die Struktur ja auch so ist, dass du dann irgendwie es gibt da wirklich so Aufgaben, die dann so sagen, so, hey, erledige 3 von diesen Monstern. Und dann musst du ja irgendwie noch mal raus in die Stadt, in diese Oberwelt und dann da in den Kampf rein, 3 Monster erledigen und dann gehst du wieder zurück und hast dich so, hä? Nicht besonders gut. Es gibt auch gute Nebenquests, also jetzt nicht so, dass es jetzt die Regel ist. Es macht aber schon so ungefähr die Hälfte aus. Mhm. Also gut, die Hälfte ist einfach sehr, sehr einfallslos, weil, keine Ahnung, weil es halt einfach wie so eine Füllaufgabe irgendwie wirkt. So, die andere Hälfte ist dann wiederum cool. Also es gibt auch viele andere Nebenquests, die einfach sehr, sehr geile Geschichten erzählen und die sehr inspirierend sind und diese Welt auch tatsächlich erweitern, weil sie dir ein bisschen Hintergrundwissen über dieses Fantasiereich und so geben und sowas alles. Also es ist nicht alles schlecht. Es ist halt einfach nur so, dass du denkst, mein Gott, das ist an vielen Stellen so gut und so modernisiert und funktioniert auch vom Flow alles super. So, warum ausgerechnet dann halt die Quests, nämlich eine Stärke halt auch, um Geschichten zu erzählen und diese Welt zu vertiefen, warum das so uninspiriert an einigen Stellen sein muss, das habe ich auch nicht verstanden. Also es war, fand ich jetzt nicht so schlimm, dass es mich komplett rausgerissen hat. Ich fand nur, das ist mir auch aufgefallen. Also da fand ich halt zum Beispiel auch, weil ich es jetzt gerade genannt habe, auch Final Fantasy 15 deutlich besser modernisiert. Auch da gibt's Fetch Quests und so, aber die haben wirklich alle eine Geschichte und alle irgendwie Nebenhandlung und sowas irgendwo und die sind auch ein bisschen bedeutsamer. Und da hast du hier bei Ni No Kuni nicht so ganz dieses Gefühl, dass es jetzt irgendwie von Relevanz ist. Also dem fällt auch nicht immer ein guter Grund ein, warum du jetzt irgendwie rausgehen musst und 3 Monster pettest und so. Ich finde, das finde ich halt auch ein bisschen schade.
Aber dann können wir ja zu diesem Baumodus jetzt rübergehen, weil das ist dann auch das, was mich dazu gebracht hat, die trotzdem zu machen, nämlich die Belohnung der neuen Mitbewohner. Also ab da hat es dann wieder besser funktioniert. Das hat man ja nicht von Anfang an. Das kommt ja dann auch erst so im Laufe der Kampagne. Davor sind so Quests auch, du wirst ja überschüttet mit Loot. Auch überall in der Welt leuchten ja irgendwie so komische Dinger, was ich auch nicht verstehe, warum es das braucht. Also wenn du in dieser Oberwelt rumläufst, sind überall so kleine glitzernde Glitzerstaub oder so. Ja, weißt du, was ich, also Diamantstaub. Glitzerstaub, und dann läufst du halt drüber und dann sammelst du halt irgendwie ein Rührkuchen ein oder auf der anderen Stelle irgendwie 3 Federn.
Das ist doch voll geil.
Es ist so abstrakt und das stört
irgendwie. Ja klar, es ist abstrakt. Also die ganze Oberwelt-Karte ist ja abstrakt.
Aber es fand ich schade, das ist so unnötig und in jedem Kampf findest du irgendwie 1000 Sachen, wo du am Anfang denkst, wozu brauche ich das denn alles? Und das stellst du dann eben fest, sobald du dein eigenes Königreich aufbaust, da kannst du dann auch so ein bisschen so craften. Also du kannst dann irgendwie beim Koch kannst du irgendwie deine Zutaten gegen ein Omelett einkochen lassen quasi oder kannst dir halt irgendwie selber Waffen schmieden. Das versteht man dann irgendwie nach einer Weile erst, warum es so viel banalen Loot gibt. Aber dieses Königreich aufbauen macht unglaublich Spaß. Es ist ein ganz schöner, charmanter Modus, du kannst jederzeit zurück auf deinen Thronsessel dich setzen und dann bist du quasi in deinem Königreich. Wie heißt das auf Deutsch? Irgendwie so ähnlich wie Metropolis.
Minapolis heißt es auch.
Genau.
Gibt's auch eine Begründung, eine Story-Begründung, weshalb er das, jetzt nicht vorwegnehmen, das ist eine Begründung. Heißt auf Englisch irgendwie anders. Da haben sie auch den Namen geändert.
Aber dieses Minapolis kennt man. Also klar, es soll natürlich dieses Königreich sein. Und dann hast du so einen Baumodus, also so wirklich so, ein bisschen so Siedler 2-Look, so ein bisschen so von oben. Hast dann so Bauplätze, gehst dann mit deinem Cursor auf diesem Bauplatz, die sind aber festgelegt. Also das ist jetzt kein sehr komplexer Modus. Da, wo die Küche sein soll, da ist auch immer die Küche. Das sieht dann am Ende dann schon bei allen Spielern gleich aus. Aber du hast halt trotzdem so diese Entscheidungshoheit. Baue ich jetzt erst irgendwie diese Farm? Baue ich jetzt erst den Magieforschungstrakt? Baue ich den weiter aus? Wen stelle ich dort ein? Du hast dann eben deine Talente, die du in dieser ganzen Welt einsammelst, deine Bevölkerung, und kannst die dann dort zuweisen und musst dann eben auch eine gewisse Stärke haben, zum Beispiel deine zwei Krieger, die haben dann halt eine Gesamtstärke von 187 Wissen für dieses Talent, und wenn du das erreicht hast, dann kannst du halt zum Beispiel einen Forschungsauftrag aufgeben, der halt 150 Wissen erfordert oder sowas, und nimmst dann auch Steuern ein. Die Steuern brauchst du wieder, um neue Gebäude zu bauen oder um die zu erweitern, und schaltest dir damit halt auch nach und nach neue Bauplätze frei. Also es macht echt Spaß, so immer wieder so als Auflockerung zurückzukehren, durch die Schnellreise auf sich da auf den Thron zu setzen und da an deiner Stadt weiterzubauen. Das ist eine ganz coole Idee.
Also ich habe jetzt so im Feedback auch im Nachhinein gehört, dass es viele Leute gibt, die das eher gestört hat, dieser Modus, weil sie es irgendwie so für sie so den Flow der Geschichte gebremst hat. Aber ich würde dir da auch völlig zustimmen. Ich fand das super geil. Also das Geile nämlich an diesem Aufbaumodus ist, dass nämlich die Progression, die du innerhalb des Rollenspiels hast, auch unmittelbar in deinem Königreich sehen kannst, und dass sie beide in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Also das, wenn du zum Beispiel, also mal ein Beispiel, wenn du irgendwie so, es gibt so natürlich verschiedene Händler in verschiedenen Städten, und die haben alle auch unterschiedlichen Bestand. Also es gibt zum Beispiel ein Gegenstand, ein konkretes Beispiel, das ist eine Engelsträne. Und diese Engelsträne, die kann deine Leute im Kampf wiederbeleben. Also wenn da jemand K.O. geschlagen ist, kannst du die mit so einer Engelsträne dann wieder zurückholen. Also ein ziemlich wertvoller Gegenstand. Und die gibt es zum Beispiel in der Welt oder an bestimmten Plätzen. Zum Beispiel gibt es da so eine kleine Hafenstadt, wo es einen Händler gibt, der sagt von sich selbst aus, ich habe gar nicht so viele Gegenstände, aber dafür habe ich seltene Gegenstände. Und da findest du zum Beispiel auch die Engelsträne zu einem relativ komfortablen, günstigen Preis. Und du musst aber natürlich immer dahin, um dir diese zu holen. Und du kannst aber mit der Zeit dann halt auch deinen Shop und deine Läden so erweitern, dass diese seltenen verfügbaren Gegenstände irgendwann in deinem Königreich angeboten werden, dass sie sozusagen importiert werden. Und so ist das ganze Prinzip. Also du hast diese Gnuffi-Küche und baust da Gnuffis zusammen, und die hat man dann natürlich dann im Laufe seines Abenteuers dann auch zur Seite stehend irgendwie. Also die hast du unmittelbar mit dabei, oder du brauchst dann irgendwie so eine Waffen, so ein Waffenlabor irgendwie auf, und dann kannst du da natürlich deine ganzen Waffen aufrüsten und sowas alles. Also die ganzen Rollenspielsysteme, die sich normalerweise in so einem JRPG dann in so einem Menü verbergen würden, und hey, ich hab's Crafting und so, das haben sie total clever visualisiert als Königreich-Aufbausystem irgendwie, was auch sehr stark an Suikoden und so erinnert. Und das ist super. Und du kannst ja auch wirklich per Tastendruck dann in diese Oberweltkarten an sich wieder zurückgehen, sodass du deinen kleinen Evan dann als kleine SD-Figur irgendwie siehst und dann selber da durchlaufen. Und das gibt dir sofort dieses Gefühl, das habe ich gemacht.
Absolut. Und auch wenn die Bauplätze fix sind, ist es trotzdem deine Stadt, weil du triffst die Entscheidung, wer wo arbeitet. Genau. Du triffst die Entscheidung, welche Ausbaustufe dieses Reich hat oder dieses Gebäude. Und das macht wirklich, wie du schon gesagt hast, es nimmt halt so ein bisschen, es visualisiert eigentlich Sachen, die sonst auch im Menü verschwinden würden. Deswegen verstehe ich die Kritik nicht so ganz, ehrlich gesagt.
Und geil ist ja auch, und das richtig geil, und deswegen macht man diese Nebenquests ja trotzdem sehr gerne, ist halt, dass du die Bewohner, die sich halt teilweise, also es sind teilweise Leute, die aus Katzbucke geflüchtet sind aufgrund des Putschs, aber es sind aber auch teilweise Leute, die einfach aus anderen Gründen dem Königreich sich anschließen. Also es gibt dann halt dann irgendwie Menschen, die vielleicht enttäuscht sind von ihrem eigenen Staat oder die vielleicht einsam sind oder so, die dann sagen, die sich dann einfach freuen, dass sie in dein Königreich irgendwie ziehen können. Und das sind dann aber spielmechanisch gesehen dann einfach Talente, die du auf bestimmte Gebäude ziehen kannst. So, also eine Köchin, ist ja klar, dass man die irgendwie in ein Restaurant reinsetzt, und dann gibt es auch Leute, die kennen sich gut mit Waffen aus, oder es gibt dann halt eine ältere Dame, die Tante Martha heißt sie auf Deutsch, die sich super mit Knuffis auskennt, die packt man dann in die Küche rein. Du kannst aber, um Prozesse zu beschleunigen, kannst du trotzdem auch Leute, die nicht so talentiert sind in einem bestimmten Fach, auf bestimmte Gebäude setzen, um die Forschungszeiten zu verkürzen. Also es läuft so, sobald du irgendwas in Forschung gibst, dann kostet das Zeit. Nicht erschrecken, der Vergleich ist jetzt erstmal komisch, aber es ist so ein bisschen wie, es ist wie in einem Free-to-Play-Spiel, nur dass dieses Spiel keine Free-to-Play-Mechaniken hat. Also man muss ja jetzt nichts extra kaufen oder so, aber das Prinzip ist das ähnlich. Also man sagt, okay, ich gebe jetzt einen Forschungsauftrag, und dann sagt dir das Spiel genau, wie viel Zeit das braucht. Das kann so variieren, aber manche Sachen sind in 2 Minuten fertig, manche Sachen brauchen dann so 20 Minuten oder sowas irgendwie.
Sag mal, läuft die Zeit, das wollte ich dich noch fragen, läuft die Zeit auch, wenn ich Spiel ausmache, weiter? Also ist es Echtzeit oder ist es Spielzeit? Ich glaube, es ist Spielzeit.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist Spielzeit. Das habe ich nicht beobachtet. Das wäre eine interessante Beobachtung für die Kommentare. Vielleicht weiß das jemand. Aber es ist so, dass du dann zum Beispiel dann irgendwie sagen kannst, okay, das dauert mir zu lang, also ich will jetzt nicht die halbe Stunde warten, dann kannst du Talente von anderen Forschungsaufträgen absetzen und da reinsetzen, dann verlängert sich das, oder du investierst Geld, weil es gibt natürlich eine Königskasse, also kein Königreich ohne Kohle einzusammeln, das ist sozusagen das Bruttosozialprodukt, wenn man so möchte, und dieses Geld kannst du dann auch investieren, entweder um deine Gebäude zu erweitern, oder aufzubauen oder halt zu sagen, okay, ich will diese Forschung beschleunigen. Also wenn jetzt zum Beispiel merkst, okay, also Magie ist bei mir jetzt gerade nicht so geil oder die Schusswaffen, die ich habe, die sind so ein bisschen suboptimal, ich würde das gerne weiter ausbauen, dann kannst du dir das auch mit den entsprechenden Mitteln dann auch irgendwie holen. Und das ist, also es macht mega Bock. Ich liebe dieses Ding. Und es erweitert sich ja auch. Also es gibt dann später noch Landwirtschaft, womit du dann irgendwie so Materialien bekommen kannst. Also die ganzen Materialien, die du sonst unterwegs irgendwie in Kämpfen lootest, die kannst du dann auch selber im Königreich anlegen und so. Man baut sich da so richtig schön aus. Und es passt so wunderbar zu dieser Geschichte, weil natürlich, je größer dein Reich wird, desto mehr ist natürlich auch die Gefahr, dass das Ganze dann irgendwann korrupt wird. Und das ist dann natürlich auch storyrelevant. Also es ist ein super
Ding. Ja, und man gewinnt halt einfach so eine Nähe dadurch, dass man das selber als König ja quasi spielt und selber aufbaut, hat man auch eine emotionale Bindung zu diesen Gebäuden. Und das ist ja nicht einfach nur so. Das wäre ganz anders vom Spielgefühl, wenn man einfach diese Stadt hätte und du kommst irgendwie nach einer Mission zurück und da steht jetzt halt eine Küche. Das ist ganz anders von der Wirkung her. Das haben sie wirklich gut hinbekommen.
Richtig. Ja. Und dann gibt's halt noch den dritten Teil, über den müssen wir auch noch reden. Der ist nicht ganz so wichtig im Spiel, aber der taucht halt auf. Das ist halt der Skirmish-Modus,
oder? Ja, genau. Hast du ja vorhin schon kurz angedeutet. Also es gibt diese direkten Kämpfe, in denen man einfach die Feinde sieht. Dann greifst du direkt mit Schwert an und deine Zaubersprüche. Und es gibt diesen Skirmish-Modus, das würde ich jetzt als so ein bisschen wie bei Total War oder sowas in der Art. Oder für so eine...
Cannon Fodder
ist mir zu Act, also es ist ja auch Action, direkt Action, du steuerst ja direkt, hier steuerst du Even und deine Truppen sind um dich herum platziert und die kämpfen aber alleine. Also du bist eigentlich eher so der auch im Strategiemodus. Du bist ja auch von der Kameraperspektive eine Zoomstufe weiter draußen und hast dann diese, wie hast du gesagt, wie heißen diese Charaktere, wenn die so großen Kopf haben und verniedlicht aussehen?
Super deformed, sagt man.
SD. Also du hast dann quasi nicht mehr die direkte Schulterperspektive aus der Third Person mit Even, sondern du bist in diesem SD-Modus, der dann so ein paar Kilometer weiter oben ist und siehst deine Miniatur. Du siehst ja die Truppen dann auch nicht echte Truppen, sondern du siehst ja eine symbolisierte Version einer Bogenschutztruppe und kannst die zwar direkt steuern, also du steuerst mit Even und läufst dann über diese Landstriche und eben halt nicht mehr so direkt 1:1 und deine Truppen drehst du um dich herum wie so ein im Uhrzeigersinn oder im Anti-Uhrzeigersinn und hast so ein bisschen so ein Steinschere-Papier-Prinzip, dass du halt gucken musst, welche Truppe des Gegners steht da jetzt, das sind dann auch so Verteidigungswände, dann gibt's da Selbstschussanlagen, Wachtürme und so weiter und musst so ein bisschen strategisch überlegen, okay, meine Bogenschützen muss ich jetzt eher nach hinten drehen, klar, die haben eher einen Fernangriff, muss ich jetzt eher mit den Axtleuten angreifen oder eher mit den Schwertleuten, wer macht mehr Schaden, hast dann aber auch so Special-Attacken und so weiter und steuerst irgendwie schon direkt, aber das Kämpfen selber findet dann indirekt statt, wenn man es einigermaßen versteht jetzt.
Genau, und also das Steinschere-Papier-Prinzip, ein konkretes Beispiel, was sofort einleuchtet, also es gibt zum Beispiel eine Truppe, das sind Schwertkämpfer und dann gibt es eine andere Truppe, das sind Bogenschützen und dass man jetzt die Truppen nicht so positioniert, dass die Bogenschützen jetzt voll in einen anderen Trupp von Schwertkämpfern reinläuft, ergibt sich ja sozusagen von selbst so. Und das geht dann auch weiter, also es gibt dann später noch weitere Truppenarten dazu, die kommen durch neue Charaktere übrigens, also das ist dann auch genauso wie in dem Königreich, dass dann so Militärexperten irgendwie dazukommen, das sind teilweise dann auch Veteranen, die bringen dann so ihre eigenen Truppen mit. Da gibt es auch so Spezialtruppen, also es gibt dann zum Beispiel eine Frau, so eine Jägerin, die bringt dann irgendwie so unabhängig agierende Truppen so mit rein, so ich würde sie so als Assassine oder so bezeichnen, die sich dann auch von deinem Trupp so loslösen und ein bisschen selbstständig agieren und so, die kommen dann immer zurück, wenn kein Feind in der Nähe ist. Und das ist ein interessanter, cooler Modus. Der ist zwar nicht so mega anspruchsvoll, aber ich finde, der macht voll Bock. Weil das so, ich finde es nicht, also ich finde den sehr witzig. Weil das
also wenn er nicht im Spiel wäre, hätte ich ihn auch nicht vermisst, sagen wir es mal so. Den ab und zu muss man ihn ja machen, so von der Story her, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich den dann freiwillig immer weniger gemacht habe, weil er ist dann halt schon sehr anspruchslos im Vergleich. Also er ist auch zu einfach, finde ich, genauso wie die normalen Kämpfe. Aber mir so richtig sinnvoll habe ich den nicht erachtet. Also er passt halt zu dieser Thematik gut, aber irgendwie hat mir da der Reiz gefehlt, das öfter zu machen oder ja.
Ja, klar, also das ist, ich finde, es wird reizvoller, je mehr Fähigkeiten man am Ende bekommt. Du bekommst halt irgendwie mit der Zeit halt auch so Sonderfähigkeiten. Und am Anfang hast du so zum Beispiel einen Luftbombenangriff, da kannst du die Luftpiraten holen, die kommen dann mit so einem Flugzeug angeflogen und werfen dann Bomben ab. Und das sieht herrlich aus, wie diese kleinen Figuren dann so durch die, also es ist ganz schön makaber, aber es ist irgendwie auch sehr geil,
wie die und dann. Das wurde gesagt, fliegen. Der Even, der alle friedlich vereinen
ja, würde. Ja, von wegen. Also das ist wirklich so ein Modus. Ja, das finde ich auch ganz gut, dass sie das trotzdem halt zeigen. Das hat natürlich auch mit der Story zu tun, dass er diese Sachen halt einfach mit Gewalt irgendwie löst mit diesen Dingen. Und es wird auf eine kindliche Art dargestellt, aber was er da ja macht, ist ja wirklich astreine Kriegsführung. Ne? Also er geht ja wirklich los. Und
er ist ja auch der Aggressor in dem Moment, wenn man diese Kämpfe startet.
Also das hat schon, es hat auch tatsächlich dann später noch, es wird dann auch entsprechend thematisiert, aber ich finde halt so vom Spielmodus, also ja, es ist einfach, aber ich finde es geil, dass es drin ist. Erstens, weil es halt nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringt und so und weil du auch nicht gezwungen wirst, das zu spielen. Also wenn jetzt gerade keine Lust hast, das zu machen, dann ist das egal. Und ich finde halt dadurch, dass man hat am Anfang so eine Einsatzbesprechung, man kann halt seine Truppen zusammenlegen, man kann halt irgendwie sich, muss halt mit deinen Ressourcen haushalten. Deswegen kann man am Anfang auch einstellen, wie viele, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Einheiten, Ressourcen, Währung. Auf jeden Fall das, was du zur Verfügung hast, um irgendwie Truppen wieder aufzurüsten, um halt irgendwie sozusagen dein Geld, das musst du dir entsprechend irgendwie einteilen. Und das macht mir hat's schon Spaß gemacht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen schwerer ist, weil es ist tatsächlich halt hauptsächlich so eine Timing- und Positionsfrage, ob du jetzt deine Figuren richtig positioniert hast und so. Aber ich fand es so als Ablenkung wirklich sehr, sehr nett. Und ich liebe die Musik. Ja. Die Modus, der ist so geil. Es klingt wie so Zinssoldaten-Marsch irgendwie. Und es passt so wunderbar zusammen. Also mir hat schon Spaß gemacht. Also ich würde schon sagen, dass es die schwächste Komponente im ganzen Spiel ist. Das sehe ich auch. Also es ist auf jeden Fall die am wenigsten ausgebaute. Aber ich fand sie deswegen jetzt nicht schlecht. Also im Gegenteil.
Thematisch passt sie halt einfach perfekt in dieses Spiel rein. Und dadurch, dass man sie nicht machen muss, du hast dann auf der Karte eben so Punkte, wo du das starten kannst, ist völlig in Ordnung. Ab und zu hat man dann mal Bock, dann spielt man halt mal wieder eine Runde diesen Skirmish-Modus. Ist schon witzig. Wie gesagt, hätte ich jetzt nicht groß vermisst. Das Spiel braucht nicht diesen Modus, aber er ist halt so als Bonus mit drin und dafür ist er auch gut genug. Also er ist jetzt nicht so schlecht, dass man das Gefühl hat, das hätten sie sich völlig sparen können.
Aber ja, es ist jetzt nicht so was Komisches wie das Mini-Fishing-Game irgendwie, das kein Mensch braucht oder so, weißt du? Also es ist schon...
Ja, aber
schon
apropos, so Minispiele gibt's gar nicht, gell?
Nee. Gibt's kaum. Gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also es gibt, später ist das so, dass du dann halt schon noch so eine Abwechslung bekommst, weil die Navigation sich auf der Karte verändert. Also du bist erstmal am Anfang in den ersten, ich glaube, 12 Stunden oder so. Oder lass uns mal runterbrechen auf 10 Stunden, bist du auf jeden Fall zu Fuß irgendwie unterwegs, also per Pedis, und dann kannst du auf der Oberweltkarte, kannst du dann nicht alle Orte erreichen und du wirst dann schon sehen, so, oh, da in diesem Fluss sind so diese leuchtenden Dinger, von denen du gesprochen hast, da kann ich irgendwann später hin. Und ist auch so, also man bekommt später als Fortbewegungsmittel ein Schiff, dann kannst du halt auch die Weltmeere bestreiten und dann kannst du auch Kontinente erreichen, die einfach weiter entfernt liegen. Dadurch kannst du aber auch zum Beispiel an Flüssen entlang fahren und dann halt weitere Grotten finden, die vorher also nicht erreichbar waren. Und dann wirklich im letzten Drittel des Spiels bekommst du noch einen Zeppelin mit dazu. Da kannst du halt über den Luftweg dann auch tatsächlich dann nochmal irgendwie Sachen erreichen. Der ist irgendwie ein bisschen anders, Zeppelin oder sowas, also etwas anders geschrieben, ist aber effektiv ein Fluggerät, womit man dann auch Orte erreichen kann, die dann vorher nicht erreichbar waren. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also das finde ich eh geil an diesem Spiel. Also Schwierigkeitsgrad ist gering, das stimmt. Aber dafür ist das Pacing top. Also ich habe irgendwie jetzt bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, bis kurz vor Schluss, also ich habe jetzt nicht absichtlich das Finale noch nicht gespielt, weil ich halt noch die ganzen Nebenaufgaben machen wollte. Ich weiß ja nicht, ob es danach irgendwie wieder in die Karte zurückgeht. Ich wollte es nicht mehr drauf ankommen lassen. Also man hat auch die Freiheit dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht, diese Endmission, sondern spiele jetzt erstmal alle Aufgaben, die es sonst noch in der Karte gibt. Das mache ich gerade. Und das Pacing ist, also bis zu diesem Punkt ist super, weil das halt immer im richtigen Moment einfach noch eine neue Sache reinbricht und dann ist einfach eine coole Story-Wendung drin und dann kommt eine neue Spielmechanik irgendwie rein und dann kriegst du was Cooles für dein Königreich, dann kannst du dein Schloss weiter ausbauen, dann wird dein Königreich noch größer und so. Man hat immer irgendwie eine Kleinigkeit, die neu ist, die dich halt trotzdem motiviert, dann irgendwie weiterzuspielen. Also es bleibt einfach nicht stehen, das Spiel, und das finde ich cool.
Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr runde, gelungene Sache, auch ohne Studio Ghibli, ein absolut empfehlenswertes JRPG. Und über die Musik, die ist ohne Zweifel erhaben, die ist ganz, ganz toll. Ganz viele schöne Melodien, die einem im Ohr bleiben, fängt unglaublich gut die Stimmung ein und das fällt sogar mir auf. Also ich ertappe mich ja oft dabei, dass ich nach dem Durchspielen denke, hatte das Spiel überhaupt Musik? Und das kann dir hier bei Uni 2 nicht passieren.
Nee, also es hat also akustisch hat es einen weiteren Nachteil neben der fehlenden Sprachausgabe, dass tatsächlich die Hintergrundgeräusche an vielen Stellen etwas spartanisch sind. Also mir ist das zum Beispiel in der Stadt aufgefallen, dass die einige NPCs nicht nur wie angewurzelt rumstehen, sondern dass man die auch nicht hört. Also man hört da jetzt nicht diese Klangkulisse von der Stadt oder so. Es ist ein Phänomen, das gibt es in anderen Rollenspielen auch. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob da irgendwie im Designprozess einfach weniger Wert drauf gelegt wird. Es ist aber so, mir ist das aufgefallen, negativ aufgefallen. Also es ist nicht überall so. Manchmal, es gibt schon Waldgeräusche oder irgendwie sowas, aber es gibt manchmal so Stellen, wo ich dachte, okay, jetzt hätte einfach ein Soundlayer vielleicht nicht geschadet. Dafür ist die Musik aber sensationell gut. Also es ist der Joe Hihashi, wenn ich ihn richtig ausspreche, also der Komponist, der auch Mononoke und so gemacht hat und auch den ersten Teil von Ni no Kuni. Die Musik wirkt jetzt ein bisschen reduzierter als im ersten Teil. Sie ist ein bisschen in sich gekehrter, was ich aber durchaus als gelungenen Bruch zum ersten auch empfunden habe. Also es sind jetzt so Sachen drin, dass da zum Beispiel ist es ein Walzer, also es gibt so eine Küstenstadt, eine etwas größere Küstenstadt, wo so ein Walzer im Hintergrund läuft und der illustriert super die Regierung, die dort herrscht. Das ist halt so eine Königin, die da herrscht und die ist halt auch so kalt und also es gibt einen Grund, weshalb es ein Walzer ist. Es ist halt so toll. Und dann gibt's auch Tango und dann gibt's halt irgendwie so. Also stimmt gar nicht, das war ein Tango an der Stelle. Also Tangos gibt's aber auch und viele reduzierte Sachen. Also es ist nicht immer nur der Bombast, der da so aus allen Rohren feuert, sondern der Soundtrack traut sich auch einfach nur eine Flöte spielen zu lassen mit zwei, drei anderen kleinen Begleitinstrumenten und einfach auch so einen gewissen Minimalismus walten zu lassen. Das finde ich toll. Also ich habe als Feedback schon gelesen, dass viele das als leer und als Rückschritt zum ersten empfinden. Ich finde es ein Fortschritt, weil es halt einfach auch sich traut, nicht diesen Überbombast zu fahren, den man sonst eigentlich aus anderen großen Produktionen irgendwie kennt. Es dreht auf an den richtigen Stellen. Also dann kommt das Thema von Ni no Kuni, es wird dann gewaltig, das große Abenteuer, hast nicht gesehen und so. Aber an den richtigen Stellen sagt das Spiel auch, nee, okay, minimal. Und es traut sich vor allen Dingen auch einfach an einigen Stellen ein bisschen awkward zu sein, also nicht sofort ins Ohr zu gehen. Also die Casino-Stadt zum Beispiel, die ist schon merkwürdig von der Melodie. Die ist so ungewohnt und nicht so griffig im ersten Moment. So die ersten 10 Minuten muss man sich erstmal an die Musik gewöhnen und nach einer Zeit merkst du, das passt total gut zu dieser Grundstimmung, zu den Hunden auch, die in dieser Stadt leben und so. Das ist, also vom Charakter her ist es toll gemacht. Wenn ich eine Kritik an der Musik habe, ist dann, dass es nicht mehr davon gibt. Ja. Also weil die ist halt so gut und auf so einem hohen Niveau, dass ich mir gewünscht hätte, der wäre doppelt so lang. Also so im Umfang von Nier Automata oder so. So umfangreich ist es leider nicht. Das merkt man auch nach 40 Stunden, dass da einfach ein paar Stücke mehr vielleicht nicht geschadet hätten. Aber insgesamt einfach sensationell gut.
Und die Grafik sowieso. Also die ist so super wunderschön. Ist halt so ein 3D-Look, klar. Also es sind natürlich alles 3D-Objekte, aber es hat halt trotzdem diesen handgezeichneten Look durch diese Cell-Shading Technologie, oder ist es Cell-Shading? Gibt ja auch so einen anderen Begriff, aber ja.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall sieht es halt aus durch diese pastellfarbigen Töne und diese dicken Flächen, also hat schon auch so diesen Ghibli-Stil trotzdem irgendwie noch intus.
Genau, es gibt nicht mehr diese Brüche wie in dem ersten, das ist ja vorhin auch gesagt, also da gibt es halt diese Dreiteilung zwischen Spielgrafik, Zwischensequenzgrafik und den Anime-Sequenzen, die Studio Ghibli selber produziert hat. Das ist hier viel kohärenter, also hier hast du viel, viel mehr diesen normalen 3D-Look, der aber wirklich ganz hervorragend aussieht und wirklich extrem gut animiert ist, gerade in den Action-Szenen, also die Animationen sind so geil, also der Evan hat ja so einen Umhang dabei. Und wie der weht und wie seine Haare sich auch bewegen, Hammer. Also das ist vor allen Dingen, wenn man dann so Figuren hat, die einfach so Kleidung an sich haben, die so ein bisschen flattern kann oder so. Zum Beispiel Tama hat ja auch so ein längeres Kleid irgendwie an. Und wenn sie dann so Prioretten schlägt oder so, und wenn man dann wirklich, also ich musste dazu auch Videomaterial aufnehmen für ein Review und dann habe ich dann in Zeitlupe mir diese Animation angeguckt, das merkt man gar nicht, weil das so schnell ist, aber wie gut und filigran und geil das animiert ist, das ist fantastisch, richtig gut. Und insgesamt wirkt es einfach ein bisschen zusammenhängender, kohärenter als der erste. Es gibt halt so in den Zwischensequenzen gibt's ab und zu mal so Bildzeichnungen als bewussten Stilbruch, weil man damit einen längeren Zeitabschnitt irgendwie dann überbrückt. Also wenn dann, da gibt es zum Beispiel diese Stelle, wo es halt das Schiff bauen, dann wird dann halt da so eine Buntstiftzeichnung ist vielleicht blöd gesagt, so eine gezeichnete Sache irgendwie hingesetzt, die ja natürlich nicht Spielgrafik ist, weil da wird von einem Erzähler dann auch überbrückt, was sie da jetzt gerade tun. Da gehen dann halt irgendwie mehrere Wochen ins Land. Aber ansonsten ist es einfach dieser zusammenhängende Stil und das ist schon richtig gut. Aber ich glaube, also Grafik, da reichen 2-3 Bilder, da sieht man halt schon direkt, dass es einfach sagenhaft gut aussieht. Und es läuft auch flüssig, ne? Also ich habe jetzt irgendwie so gut wie nie irgendwie einen Framerate-Einbruch gehabt. Also es fluppt total.
Genau, haben wir gar nicht dazu gesagt, ist natürlich PS4.
Spiel. PS4 Pro Enhanced? Weiß nicht, ich habe es auf einer normalen PS4 gespielt.
Nee, es ist halt PS4 exklusiv momentan noch. Ich glaube, eine PC-Version soll noch kommen, aber es ist halt ein...
Ja, gibt es einen 4K-Modus oder sowas, wollte ich fragen, weil ich habe keine Pro, ich habe eine normale.
Ich weiß nicht, ob es irgendwie höhere Framerate oder irgendwas hat, wäre mir jetzt aber auch nicht groß aufgefallen. Wie du schon gesagt hast, es läuft absolut flüssig, keine Probleme gehabt. Höhere Auflösung glaube ich bei dem Spiel nicht, weil es würde, glaube ich, nicht so arg auffallen bei diesem handgezeichneten Stil. Wenn, dann ist die Framerate höher. Kann ich dir aber nicht beantworten. Mhm.
Na gut, aber ich glaube, wir kommen jetzt trotz der Kritikpunkte schon ein bisschen trotzdem auf eine Empfehlung, oder? Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mir hat es sehr gut gefallen.
Ja, absolut. Wie gesagt, diese paar Kritikpunkte, die muss das Spiel auch verkraften, aber es macht halt dafür so viel andere Sachen richtig und schön und das Spielgefühl ist halt einfach trotzdem wahnsinnig hoch. Also trotz der fehlenden Sprachausgabe, das ist noch mein kleinster Kritikpunkt, trotz der zu einfachen Schwierigkeitsgrad und dem... Mein größter Kritikpunkt wäre wirklich das Quest-System. Aber es ist nicht so schlimm, wenn man einigermaßen JRPGs mag und auch schon mal gespielt hat, kennt man das halt leider auch schon, diese Schwäche. Das ist so ein bisschen eine Genreschwäche, glaube ich, die halt Ni No Kuni 2 da auch nicht ablegt. Aber wenn man damit einigermaßen klarkommt, bietet das Spiel so viel Inhalt und so viel Herzwärme und so viel nette, tolle Momente, dass man das, glaube ich, wirklich fast uneingeschränkt empfehlen kann.
Und ist halt nicht dumm, das finde ich geil an dem Spiel. Also es ist halt wirklich, das begeistert mich am meisten. Es ist ja, also dass es ein gutes Rollenspiel wird, damit hatte ich vorher schon gerechnet. Da war einfach, ich meine, es sind da einfach die Faktoren wie Level 5 ist ein super fähiger Entwickler und dann halt natürlich die Talente, die da an Bord sind. Also es war mir schon vorher klar, dass es gut wird. So. Aber gut heißt ja, kann ja auch in manchen Fällen einfach belanglos ein bisschen heißen. Also nett, unterhaltsam, schön gemacht, aber am Ende vergisst man es. Und dieses Spiel hat einfach zwischen den Zeilen immer noch ein paar coole Sachen zu erzählen und wirklich auch eine Aussage. Und ich finde, da haben sie dann, wie gesagt, zum ersten, wo dann nur der Aufhänger Ghibli-like war, dann trotz der Abwesenheit von, der offiziellen Abwesenheit von Studio Ghibli, es trotzdem geschafft, einfach deine Aussagekraft hinzupacken, die durchaus so gibt, die passen würde so. Also die würden nie irgendwie einen Film produzieren, wo es jetzt ausschließlich um Kriegsszenen geht, also der die Art und Weise ist darzustellen, wäre eine komplett andere. Also es gibt natürlich gibt die Filme, die im Krieg spielen, aber die sind eher aus der Perspektive von Bürgern gemacht und nicht aus der Perspektive von Soldaten. Und die letzten Glühwürmchen zum Beispiel oder Wie der Wind sich hebt, das sind halt so Filme, die halt auch Krieg als Thema haben, aber die es halt auf eine andere Art und Weise erzählen. Es ist aber so, dass sie es trotzdem irgendwie, trotz diesem Drive und trotz dieses Umstands, es trotzdem geschafft haben, einfach irgendwie eine Aussagekraft mit einzubauen. Und das finde ich cool. Ja. Also das weiß ich am meisten. Also wenn es ein bisschen mehr als das ist, und es macht es auch besser als Final Fantasy 15, weil ich das jetzt öfter als Vergleich hatte. Final Fantasy 15 will ja auch politisch sein. Ich sage will, weil es nicht hundertprozentig funktioniert. Ist nicht übel. Also viele Leute reden es ja immer schlecht, so, oh Gott, Final Fantasy und diese J-Pop-Boys. Nein, da sind auch coole Sachen drin. Ich finde aber einfach, dass bei Ni No Kuni aufgrund dieses Parabelcharakters und aufgrund des Märchencharakters gerade deshalb funktioniert. Also es mag zwar auf dem ersten Blick so vereinfacht wirken, so, ne, was wir am Anfang gesagt haben, es ist aber gerade deshalb durch diese Reduzierung ist die Botschaft aber auch klarer. Und es fängt ja auch direkt mit diesem Brecher, mit dieser Bombe irgendwie so an und man ist sofort überrascht. Man ist sofort so, oh krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Man rechnet halt damit, dass irgendein Mensch in so eine Fantasiewelt gesaugt wird, dass da so ein, weiß nicht, ein Evil Dead-artiger Strudel kommt und den so in die Dimension zieht oder so ein Quatsch. Man rechnet aber nicht damit, dass direkt am Anfang ein paar tausend Leute sterben. Und ich finde, das ist ein starkes Ding und es schafft es auch wirklich auch bis zum Schluss, das durchzuhalten, dass es immer an dieser Stelle interessant bleibt.
Wunderbar. Dann hoffe ich mal, dass wir nicht wieder 5-6 Jahre auf Ni No Kuni 3 warten müssen. Oder, naja, wenn sie so lange dafür brauchen, dann ist es auch okay. Also man kann sich, glaube ich, 5 Jahre auch mit dem Spiel beschäftigen.
Ja, also ganz ehrlich, die sollen sich so viel Zeit nehmen für den dritten Teil, wie sie wollen. Ich finde cool, dass sie sich da jetzt halt ein bisschen gelöst haben. Das gibt dem dritten Teil nämlich dann auch die Möglichkeit, sich auch entsprechend bald zu lösen. Dann ist die Erwartungshaltung halt auch bei den Spielern nicht so, dass sie dann einfach genau dasselbe Spiel halt irgendwie haben wollen, sondern dass der dritte dann auch mit Veränderungen kommen kann. Und Level 5, die machen das schon. Also die haben ja, also soweit ich das sehe, im Portfolio fast ausschließlich nur gute Spieler. Und wenn die sagen, wir ziehen das durch, dann sollen sie sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Also ich bin sehr gespannt.
Stimmt, ja.
Nö. Ja, ich glaube, dann, also wenn nicht, dann schieben sie noch zwei Professor Lanes dazwischen, dann ist die Ni No Kuni 3 auch finanziert. Nee,
man hat jetzt auch gesehen, dass sie aus den Fehlern gelernt haben. Also die viele Sachen, die Ni No Kuni 1 nicht so gut gemacht hat, haben sie jetzt ja auch deutlich verbessert. Von daher bin ich mir da auch, bin ich da sehr zuversichtlich, dass sie die Kritikpunkte, die es ja gibt, dann auch aufgreifen und ein tolles Ni No Kuni 3 machen. Da freue ich mich drauf. Da werden wir auch wieder eine Stunde drüber reden, Micha. Das war's für heute mit Ni No Kuni 2 für die PS4 und bald für PC vielleicht, hoffentlich. Für Xbox wird es wahrscheinlich nicht erscheinen. Wir hören uns morgen an der Stelle wieder. Macht's gut. Und jetzt wollte ich irgendeinen Ausruf aus Ni No Kuni 2 machen, aber jetzt fällt mir keiner ein. Bleimi!
Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag, Manu. Bis dann, tschüss.